Hallo und guten Morgen. Ich bin Anjuta Engert und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Heute mit folgendem Thema: Verfolgung, Flucht und Leid Seite an Seite mit Nigerias Christen. Ganz besonders begrüßen darf ich Dr. Herrn Emmanuel Obunwese. Ich freue mich, dass Sie aus Frankfurt zugeschaltet sind. Einen schönen guten Morgen an Sie. Herr Dr. Obunwese, Sie leiten seit 6 Jahren die Afrika-Abteilung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Sie sind Referent dort der Subsahara-Regionen. Sie sind selber in Nigeria aufgewachsen und haben in Enugu in Nigeria Jura studiert. Und Sie konnten dann auch nach Rom zum Studium gehen und dort haben Sie Philosophie studiert. Dann ging es weiter nach Frankfurt, wo Sie promoviert und dafür auch den Konrad-Adenauer-Preis erhalten haben. Also Sie sind schon in der Welt herumgekommen und haben sich einen Überblick verschafft über die verschiedenen Länder. Ja, und ich glaube, ich kann sagen, Ihr Herz schlägt schon für das bevölkerungsreichste Land Afrikas, das auch eines der größten Erdöl exportierenden Ländern auf dem Kontinent war oder auch noch ist. Aber dennoch sind die meisten Menschen dort bitterarm, während 1% der Superreichen sich 80% des Reichtums des Landes, vor allem durch Korruption, salopp gesagt, unter den Nagel gerissen haben. Ja, und was hören wir von Nigeria? Oft eigentlich nur über die islamistische Terrorgruppierung Boko Haram. Gerät das Land immer wieder in die Schlagzeilen, weil die dort mit blinder Zerstörungswut vorgeht. Und mittlerweile sind auch in einigen Regionen ganze Dörfer samt aller dort lebenden Christen dem Boden gleichgemacht. Die Regierung sah den Übergriffen offenbar machtlos zu, ist aber selber auch so korrupt und auch verwickelt und mit Boko Haram wohl teilweise auch verstrickt gewesen. Also insgesamt ist die Lage nun wirklich alles andere als einfach zu durchschauen. Umso mehr freut es mich, dass wir heute Sie hier haben als Gesprächsgast in der Lebenshilfe. Und Sie sind nämlich auch gerade aus Nigeria zurückgekehrt, wo Sie die letzten 4 Wochen die Nöte der Menschen dort geteilt haben. Vor allem der Flüchtlinge, die mittlerweile in den Süden geflohen sind. Und ja, die Frage ist, Herr Dr. Obunwese, erlebt Nigeria derzeit die schlimmste Krise seit seiner Unabhängigkeit von 1960 und der verschiedenen Militärdiktaturen, die es erlebt hat, auch den Biafra-Krieg von 1970? Erzählen Sie uns, welche Eindrücke von den Menschen bringen Sie mit?
Vielen Dank. Guten Morgen nochmal. Ich bin seit 2 Wochen wieder in Deutschland aus meiner Reise in das Krisengebiet in Nordnigeria. Man kann ganz klar sagen, dass Nigeria steht vor dem Abgrund. Wenn etwas nicht geschieht, wird Nigeria kaputt gehen. In Nordnigeria kann man die Angst an dem Gesicht der Menschen sehen. Die Angst ist überall zu. Ja, man sieht das an auf der Straße, an den Gesichtern der Menschen. Die Menschen haben Angst. Sie wissen nicht mehr, was sie tun können, weil ein Bomber können aufgehen, irgendwo, egal welche Uhrzeit. So die Menschen fühlen sich nicht sicher. Das ist die Tatsache im Moment in Nordnigeria. Es ist sehr, sehr schlimm. Ich war in Kano. Ich war auch in Jos Plateau State. Ich war auch in Michika, in Adamawa Bundesland. Das ist eine der Hochburg von Boko Haram. Da kann ich sehen, dass es gibt fast keine christliche Gemeinde mehr. Viele, viele Dörfer sind gleich Boden gemacht. Viele, viele Leute sind nicht mehr da. Man kann sehen, verbrannte Autos auf der Straße, man kann verbrannte Dörfer, das sind überall. Die Menschen, viele Menschen sind auf dem Flucht. Im Moment hat Nigeria 1,5 Millionen Menschen, die auf dem Flucht sind, in eigenes Land. Wie kann sowas sein in der 21. Jahrhundert, dass ein Land, das sehr reich ist wie Nigeria, das alle Bodenschätze haben, das viele, viele Reichtum beanspruchen kann. Wie kann es so sein, dass Christen nicht mehr sicher in ihr eigenes Land führen können, dass Menschen nicht mehr auf der Straße sicher fühlen können? Nichts kann passieren. Wir können keine wirtschaftliche oder menschliche Entwicklung haben, wenn die Menschen in Angst leben. Das ist die schlimme Situation, die wir in Nordnigeria im Moment haben. Viele Menschen sind auf der Flucht, viele Dörfer existieren nicht mehr, Viele, viele Christengemeinschaften geben es nicht mehr. Das ist die Tatsache. Aber das ist die schlimme Sache, dass die nigerianische Regierung bis jetzt machtlos zuschaut, als Boko Haram das Land verwüstet, in Nordnigeria am meisten.
Ja, man merkt, Sie sind selber bewegt. Sie sind auch berührt. Ihre eigene Schwester ist auch vor ein paar Jahren durch einen Bombenanschlag umgekommen. Wie gefährlich war das für Sie jetzt, als Sie dort waren?
Es war jede Zeit sehr gefährlich, weil jedes Mal kann etwas passieren. Als ich in Jos war, haben wir zwei verschiedene Bombenanschläge erlebt. Gott sei Dank, dass ich nicht im Moment in dieser Situation, in dieser Orten mich befindet habe. Aber Menschen sind zum Tod gerissen. Ich war auch in Kano. Ich habe das Ort besucht, wo meine Schwester ums Leben gekommen ist. An dem Busbahnhof in Sabungari in Kano State. Es war das schockierendste Erlebnis meines Lebens. Ich konnte gar nichts. Ich war wie gelähmt. Konnte nicht zu der Beerdigung meiner Schwester gehen damals, in 2013. Dort habe ich erlebt, dass ich etwas verloren habe. Das ist Nigeria im Moment. Viele Familien leiden unter dem gleichen Schicksal. Viele, viele Menschen haben mit mir geredet. Nigeria geht kaputt. Das ist, was man sagen kann. Die Straßen sind immer gefährlich gewesen. Man redet auch nicht laut über Boko Haram, weil die Menschen Angst haben. Deine Nachbar kann auch ein Sympathisant von Boko Haram sein. Deine Mitmenschen da, das du auf der Straße siehst, kann auch zu dieser Organisation gehören. So, die Leute haben Angst, auch laut über Boko Haram zu reden, weil sie fürchten für ihr Leben. Es ist as krass as das.
Ja, das hört sich in der Tat schlimm an, zumal Sie sagen, Nigeria, das ist das Land mit der größten Bevölkerungsdichte. Nigeria, das ist das Land mit den meisten Bodenschätzen. Das ist das Land mit dem Erdöl und konnte sich von diesem Reichtum aber noch nichts tun. Nigeria, das ist das Land eigentlich mit einem großen Potenzial. Schauen wir vielleicht jetzt einfach mal auf Boko Haram. Diese Terrororganisation hatte den Christen im Norden Nigerias gedroht, entweder innerhalb von 3 Tagen ihre Dörfer zu verlassen oder Konsequenzen zu erleiden, wie es hieß. Und das war dann zum einen für die Frauen zwangsverheiratet zu werden, für die Männer rekrutiert zu werden, für alle übrigen eine erzwungene Konversion zum Islam oder eben unter der Scharia zu leben, ja, oder schlichtweg ermordet zu werden. Wir können das hierzulande kaum nachvollziehen, mit welchen Zielen eine Gruppierung wie Boko Haram, die ja ähnlich operiert wie der Islamische Staat, so hasserfüllt, ganze Volksgruppen, Religionsgemeinschaften auslöscht und das eigene Land auch zerstört. Und ich habe mal geschaut, wenn man den Namen Boko Haram übersetzt, das heißt in etwa westliche Bildung ist verboten. Herr Dr. Obonwese, was will Boko Haram? Gegen wen richten sich eigentlich die Angriffe? Ist das immer so klar? Und auf welchem Nährboden hat sich diese Terrorgruppe entwickelt? Wie kommt es, dass Boko Haram zum Beispiel auch in der Diözese Maiduguri von 2006 bis 2015 ungehindert wütete, während jetzt offensichtlich, ich weiß nicht, hängt das mit dem Regierungswechsel zusammen, zumindest Dörfer und Städte durch das nigerianische Militär wieder zurückerobert werden konnten? Warum konnte oder warum wollte auch die Regierung diesem Terror nicht Einhalt gebieten? Können Sie da ein bisschen Licht in dieses Dunkel bringen?
Vielen, vielen Dank. Erstens, was will Boko Haram? Boko Haram will ganz klar einen islamischen Staat aus Nigeria machen. Das ist kein Geheimnis mehr. Das ist ihr Ziel. Und die haben auch die Christen bedroht. Sie haben den Christen ein Ultimatum in 2013 erteilt, entweder Nordnigeria zu verlassen oder die Konsequenzen zu ertragen. So, ihr Ziel ist auch, Christentum aus Nigeria zu löschen. Das ist, was sie ganz klar gesagt haben. Und das ist ein Ziel, das sie folgen. Es ist systematisch, es ist mörderisch und sie nehmen keine Rücksicht auf egal was. Sie sind am Ball und sie werden das erreichen, wenn die nigerianische Regierung und die internationale Gemeinschaft diese Leute zulässt, das zu machen. Auch noch dazu, seit 2009 hat man eine fürchterliche Radikalisierung von Boko Haram gesehen. Früher hat Boko Haram nur gegen Korruption gepredigt. Man muss das auch klar sagen. Und da haben die auch recht, weil Korruption von der nigerianischen Elite hat das Land kaputt gemacht. So, sie wuteten gegen Korruption, aber ohne Gewalt. Seit 2009 haben wir diese Radikalisierung erlebt, weil die nigerianische Regierung die führende Kraft von Boko Haram getötet haben. So Boko Haram ist in den Untergrund gegangen und haben angefangen mit Bombenanschlägen, mit Selbstmordattentat und so weiter, das Land zu destabilisieren. Sie richten sich gegen die nigerianische Regierung, weil sie glauben, dass Demokratie von der Teufel kommt. Es ist eine westliche Werte und sie wollen keine westliche Werte bei uns in Nigeria haben. Sie richten sich gegen Bildungseinrichtungen, weil sie glauben, dass westliche Bildung eine Sünde ist. Das kann man auch in ihrem Namen sehen. Boko Haram. Boko ist das Außerwort für das Buch. Und Haram ist Arabisch für verboten, Sünde und so weiter. So, wenn man diese zwei Worte zusammenbringt, es heißt, westliche Bildung ist eine Sünde für diese Menschen. So, sie glauben, dass Bildung eine Sünde ist. Deshalb, sie haben Mädchen aus Chibok gekidnappt, die vor ihre Prüfungen standen. Sie haben auch viele Internaten überfallen und die Jungs getötet. Wir haben das dokumentiert. Sie richten sich auch gegen die christliche Kirche. Das ist der dritte Faktor, den sie gesehen haben als ein Instrument von dem Teufel. So, Demokratie, Bildung und das Christentum, das ist, was Boko Haram von Nigeria auslöschen möchte. Und sie machen das mit alles in ihrer Macht, um diese Situation zu erreichen. Warum konnte die nigerianische Regierung Boko Haram nicht stoppen können? Es ist sehr einfach. Boko Haram ist aus dem Nahboden von Hochkorruption von den nigerianischen Eliten, schlechte Institutionen, schwache Regierung, das ist, was Boko Haram den Nahboden verschaffen hat. Und von dieser schlechten Sumpf ist Boko Haram aufgestanden und hat dieses Loch gefüllt. Und sie bieten arbeitslose Jungs eine Wege aus. Sie sagen, Scharia und Islam ist der Weg aus von Armut und Korruption bei uns in Nigeria. Und arbeitsloser und hoffnungsloser Jungs folgen dieser Aufruf und sie kämpfen Seite bei Seite mit Boko Haram gegen die nigerianischen Institutionen. Man kann sehen, dass wenn man gegen Korruption bei uns klagt, hat man auch Recht. Neulich haben wir gehört, dass ein nigerianischer Minister hat 6 Milliarden Euro geklaut. 6 Milliarden. Kann man vorstellen, was 6 Milliarden für uns machen kann? 6 Milliarden könnte gute Schule für die Nigerianer bauen. 6 Milliarden könnte Straßen bei uns in Nigeria bauen. 6 Milliarden könnte unsere Infrastruktur verbessern. Das könnte mehrere Nigerianer an die Schule schicken. Aber ein Mensch hat 6 Milliarden Dollar alleine für sich geklaut, von unserem Geld. Und wir haben mehrere Beispiele davon. So, Korruption hat Nigeria auf dem Abgrund geführt. Es ist, als ob Nigeria eine große Kuh ist, dass man nie kaputt machen kann. Aber das Land leidet. Die Menschen leiden. 70% von den Nigerianern sind bitterarm. 70% von 200 Millionen Menschen. Und jetzt haben wir auch eine Regierung, die da sitzt und sagen, hey, wir tun alles für euch. Sie tun gar nichts. Man braucht nur Nigeria zu besuchen, um das zu sehen. Man kann sehen, viel Reichtum gegenüber bitterer Armut. Das ist nicht nachhaltig, egal wo. Aber bei uns in Nigeria, die Menschen beten noch. Entweder etwas geschieht oder Nigeria wird etwas erleben, das man noch nie in der afrikanischen Kontinent gesehen hat. Boko Haram ist nur noch der Anfang. Wenn so eine Korruption weitergeht, Nigeria kann das nicht überleben. Das ist die bittere Wahrheit.
Tja, das hört sich sehr, sehr, nicht besonders einfach an und auch eher sehr schlimm. Was die Korruption anbelangt, Herr Dr. Obonwese, ist das in Nigeria nicht einzigartig wahrscheinlich. Das betrifft wahrscheinlich auch andere afrikanische Staaten, die vielleicht ähnlich dastehen wie Nigeria. Aber was kann man tun oder vielleicht versuchen wir das mal ein bisschen aufzurollen. Korruption, ja, das sagt man so leicht hin, aber eben, wie kann ein an Bodenschätzen, an Erdöl, aber auch an so brachliegender Landwirtschaft, an Landwirtschaftsflächen und auch an jungen Menschen, ein so reiches Land, sich eben derart in den Abgrund wirtschaften? Sie haben das gesagt, es liegt an Boko Haram. Es liegt auch daran, dass Boko Haram für viele, viele Junge, und das sind 70% der Bevölkerung, also Nigeria ist ein junges Land, ja, arbeitslos sind, hoffnungslos sind, ums Überleben kämpfen. Und dann kommt da eine Terrororganisation wie Boko Haram, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, auch gegen diese korrupte Regierung vorzugehen. Und das zieht dann auch. Das können wir uns vorstellen. Nun ist ja aber Nigeria seit 1960 unabhängig und ist als Bundesverfassungsrepublik aufgestellt. Aber offensichtlich hat es noch keine Regierung auch versucht, diesem korrupten Beamtenapparat ein Ende zu machen. Hieße das denn, dass sich die Regierung damit selber abschaffen würde? Oder wie sieht es jetzt unter dem neuen Präsidenten aus? Und geben Sie uns vielleicht auch mal einen Einblick in die afrikanische, nigerianische Denkweise. Was für Strukturen können wir uns da vorstellen? Was für Mentalitäten herrschen davor? Wir hören ja oft von Familienclans, von Vetternwirtschaft. Aber es gibt in Ihrem Land ja auch über 514 Sprachen und Volksgruppen. Das ist ja nun auch nicht so ganz einfach. Und ja, das beeinflusst nun alles Ihr Heimatland, das Leben und auch so einen mühsamen Aufbau einer Demokratie. Aber ist die eventuell auch exportiert oder wie sehen Sie das?
Es ist sehr, sehr einfach. Dass Nigeria ein komplexes Land ist, ist ganz klar. Aber das ist nicht ein Grund, warum unsere Politiker das Land zum Tod klauen möchten. Das ist keine Entschuldigung dafür. Die Afrikaner sind wie Menschen überall. Sie wollen ihre Kinder ernähren. Sie wollen ein gutes Leben haben. Sie wollen in Frieden mit ihren Nachbarn leben. Das ist der Nigerianer. Im ganzen afrikanischen Kontinent, es gibt nur wenige Länder, wo man sagen kann, hier läuft alles meistens gut, auch wenn das Land arm ist. Aber Afrika, ein Kontinent, das reich in Ressourcen ist, ist bis jetzt eine der ärmsten Erdteile, das wir haben. Warum ist das? Es liegt nicht an Natur, es liegt nicht an Gott, es liegt an uns. Shakespeare hat das gesagt. Unser Schicksal liegt in unseren Händen. Nigerianer haben das noch nicht geschafft, Nigeria auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, sagen wir, dass Korruption, man kann das sehr einfach sagen. Aber wenn man sieht, wenn die Führungskraft in ein Land ganz korrupt ist, wenn Korruption die Basis von ihrer Macht ist, kann man überhaupt gar nichts machen. Sie haben das Militär, sie haben die Polizei. Wenn man redet viel, verschwindet man. Sie machen das sicher. So viele Leute haben Angst, gegen die Regierung einen Aufstand zu machen. Das ist der Grund, warum die nigerianischen Politiker und viele afrikanische Politiker bis heute immer noch korrupt sind. Und sie kriegen auch noch dazu Unterstützung von den westlichen Ländern. Nigeria hat keine Waffenindustrie. Wir kriegen Waffen aus Deutschland, aus Amerika, aus überall. Und diese Politiker nutzen diese Waffen, um ihre Bevölkerung klein zu halten. Und sie machen das Bildungssystem kaputt, dass die Menschen nicht genug Wissen besitzen können, um die Parolee anzubieten. So, es geht an verschiedenen Ebenen. Aber das ist nicht unser Thema von heute. Die Sache ist, Korruption herrscht, ja, aber nicht in der afrikanischen Mentalität. Es herrscht an der Struktur, dass wir für uns von den Engländern, übernommen haben.
Durch die Kolonisation.
Unsere kolonialen Herren haben uns ein schlechtes System gelassen und sie haben es sicher gemacht, dass nur Leute, die korrupt sind, können dieses System können an Markt in dieses System kommen. So, aber es ist unsere Aufgabe als Nigerianer. Deshalb, normalerweise habe ich keine, ich bin nicht sauer auf die westliche Gesellschaft oder ich bin sauer auf Nigerianer selber. Wir haben es so zugelassen. Wir hätten etwas unternehmen können. Aber heute, Gott sei Dank, steht Nigeria vor einem neuen Anfang mit der Wahl von dem neuen Präsidenten. Obwohl dieser Mann ein Muslim ist, aber keine Nigerianer kann dieser Mann Korruption vorwerfen. Persönlich, es ist einzigartig in der Geschichte Nigerias. Nur zwei Menschen können das sagen. Wer kann mich auf Korruption, einen Vorwurf gegen Korruption machen? Das war Ojukwu, der einmalige Führer von Biafra, und dieser Muhammadu Buhari, der neue Präsident. So, jetzt haben wir ein kleines bisschen Hoffnung. Wir warten mal ab, wie seine Regierung laufen wird. Aber jetzt haben die Nigerianer satt von Korruption. Sie wollen ihre Eliten und Politiker jetzt sagen, wir können es nicht mehr so weiterlaufen lassen. So, wir stehen vor einem Neuanfang. Wir hoffen, dass dieser neue Präsident die Wille der Nigerianer folgen können, um etwas unternehmen, um Korruption zu beenden bei uns in Nigeria, weil Korruption macht uns kaputt. Wir verlieren. Nigeria hat fast 300 Milliarden Euro seit Unabhängigkeit durch Korruption verloren. Diese Gelder waren geklaut bei unseren Eliten und Politikern. Wo sind diese Gelder? Diese Gelder könnte Nigeria eine Weltmacht machen. Aber wir haben es nicht. Es ist geklaut. So, wir müssen gegen Korruption kämpfen oder Korruption wird uns umbringen.
Ja, und Sie sagen, 1,5 Millionen Menschen, Christen, sind auf der Flucht. Sie mahnen an, Nigeria macht sich selber kaputt. Sie sind auch gerecht in Ihrem Urteil. Sie sagen, es liegt natürlich auch an den Nigerianern, etwas zu unternehmen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn so und so viele Menschen, 70% der Bevölkerung, unter 30 sind und ums Überleben kämpfen, kaum Bildung haben. Dann ist das natürlich eine richtig schwierige Aufgabe, überhaupt so ein Beamtenapparat, der von Korruption durchdrungen ist, da überhaupt aufzuräumen. Ich bin hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb im Gespräch mit Dr. Emmanuel Franklin Obunwese. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Genau, er ist Referent, er leitet die Afrika-Abteilung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt, ist für sein Land unterwegs, kommt gerade auch von einer Recherchereise zurück aus Nigeria, wo er aufgewachsen ist, wo seine Familie lebt, hochgebildet, verschiedene Fächer studiert, promoviert und steht uns heute Rede und Antwort hier in dieser Lebenshilfe-Sendung, in der auch Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, beteiligen können, wenn Sie Fragen haben über die Massaker, die Boko Haram in Nigeria verübt hat, über die Situation der Christen. Auch die Frage, wie berichten Medien hierzulande eigentlich darüber? Wird nicht auch vieles totgeschwiegen? Dann können Sie uns gerne erreichen. Jetzt unter der Hörernummer der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 08, dann lassen Sie die 0 weg. Also noch einmal 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Dr. Emmanuel Franklin Obunwese. Er ist Referent leitet die Afrika-Abteilung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt, ist selber Nigerianer, ist gerade von einer Recherchereise zurückgekehrt aus seinem Land. Und Sie haben uns gesagt, Nigeria macht sich selber kaputt. Wir hören immer wieder, wie Boko Haram in den nördlichen Gebieten wütet, wie es auch regelrechte Massaker an Christen verübt hat. Dort gibt es auch ganze Massengräber. So drastisch wird allerdings hier in den Medien selten berichtet. Überhaupt fragt man sich, ob nicht auch einiges verschwiegen wird. Und dabei vielleicht auch die Frage, Boko Haram, haben Sie gesagt, geht vor allem gegen Demokratie, gegen Bildung und gegen Christentum vor und schreibt sich auf die Fahnen, auch gegen die korrupte Regierung vorzugehen. Und diese korrupte Regierung, sagen Sie, hat auch schon 300 Millionen Euro verloren seit 1960, seit der Unabhängigkeit, was Nigeria erlangt hat. Geld wäre das, das Nigeria dringend bräuchte, um überhaupt Infrastruktur, Bildung und alles Mögliche überhaupt aufzubauen, um funktionieren zu können. Welchen Anteil an der derzeitigen Misere in Nigeria haben aber auch westliche, ich sage jetzt mal Erdölkonzerne zum Beispiel, die dort auch eine verantwortungslose Erdölförderung und dadurch Raubbau an Mensch und Natur betreiben, wie sie das in westlichen Ländern ja so nie tun könnten? Man schaue sich nur die großen Flächen des Niger-Deltas an, der in den Atlantik ja geht. Die sind von Erdöl verseucht und das sind aber auch riesige Naturreservate, die einfach kaputt sind und auch die Menschen dort durch diese Erdölverschmutzung kaputt gemacht werden. Oder auch eine falsche Entwicklungshilfe, die mit überheblicher Aufgeklärtheit ja, ich sage mal, nur Brot bringt und die Religion ausklammert. Papst Benedikt hat in seinen Jesusbüchern das als eine Versuchung genannt, Steine statt Brot zu bringen, wenn eben auch die tiefere Dimension, nämlich Gott, weggelassen wird. Ja, wie sehen Sie das, Herr Dr. Ogbonwaise?
Vielen, vielen Dank. Ich habe diese Frage erwartet. Nigeria leidet zu viel, weil Nigeria diese Ressourcen, Öl, hat. Nigeria ist der sechste größte Exporteur von Erdöl in der ganzen Welt und der größte in der afrikanischen Kontinent. Und unser Erdöl ist sehr, sehr gut und reich in, was man braucht, um guter Öl zu erlangen. Aber das Problem ist, westliche Ölkonzerne beteiligen sich in dem korrupten System, die Nigeria lahmgelegt hat. Nicht nur diese westlichen Ölkonzerne, auch westliche Banken, muss man auch klar sagen. Die nigerianische Elite klauen unser Geld und deponiert das in westliche Banken. Diese Gelder sind nicht in Nigeria. Aber niemand stellt Fragen. Niemand fragt, woher kommen diese Gelder? Wenn man das in Europa macht, wenn man eine Menge Geld in sein Konto kriegt, wird die Regierung, das Finanzamt wird fragen, wird hinterher fragen. Aber wenn es kommt aus Afrika, niemand stellt Fragen. Und diese Gelder gehört der afrikanischen Volk, der nigerianischen Volk. Diese Gelder fehlen diese Länder, um ihre Entwicklung weiter zu treiben. Niger Delta, wie Sie gesagt haben, ist eine ökologische Desasterzone. Und ich schäme mich für viele, viele westliche Länder, die da nur zuschauen, wenn ihre Firmen Afrika und nigerianische Ökologie kaputt machen. Es geht uns alle an. Es geht uns alle an, weil diese Gebiete, das verseucht ist. Die Menschen haben keinen Lebensunterhalt mehr. Die Lebensbasis, die sie aufgebaut haben seit Ewigkeiten, existiert nicht mehr. Und was passiert? Viele, viele Jugendliche verlassen diese Gebiete und sie schauen überall anders hin, wo ein besseres Leben gibt. Und sie sehen Europa auch. Und diese Menschen sind bereit, die Mittelmeer zu überqueren, um ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um nach Europa zu kommen. Und wenn diese Leute hierher kommen, klagen wir, hey, wir haben viele Flüchtlinge. Aber ist man überrascht? Wenn wir schlechte Politik überall in der Welt treiben, wir werden uns damit irgendwann mal auf unsere Tür konfrontiert werden. Das ist, was wir daran denken müssen. Unser Bankensystem unterstützen diese korrupte Eliten bei uns in Afrika. Unsere Firmen betreiben Politiken und Sachen, die sie nie in Europa machen können, weil hier haben wir Gesetze. Dass die Afrikaner schwache Institutionen haben, heißt nicht, dass die Afrikaner weniger Menschen sind. Wir sind auch Menschen. Wir brauchen auch eine saubere Umwelt. Wir brauchen auch eine saubere Luft. Wir brauchen auch, dass unser Lebensunterhalt gesichert ist. Aber wenn diese Firmen, die auf ihre Profit natürlich gesetzt sind, diese Länder kaputt machen, was erwarten wir? Wir werden immer Flüchtlingsströmungen nach Europa haben. Es geht nicht anders. Deshalb, es ist unsere Aufgabe, uns sicher zu sein, dass unsere Firmen verantwortliche Entwicklung, verantwortliche Geschäfte in andere Länder treiben. Weil irgendwann mal, was wir kaputt gemacht haben, irgendwo anders, wird an unsere Tür auf uns warten.
Ja, da haben Sie mit Sicherheit recht. Ob das Auswüchse im Klima sind oder anderer Natur, wir sind alle global vernetzt heute immer mehr und das merken wir. Ja, und wie Sie sagen, nur weil es dort in Afrika diese Gesetze so nicht gibt und der Apparat einfach gar nicht so sicher und stabil ist, ist es natürlich deshalb überhaupt nicht legitim, so ja dort eigentlich mit gleicher Münze zu handeln oder eben genauso korrupt als sich zu gebärden. Also ich spreche von den ganzen westlichen Firmen, die sich einfach daran auch beteiligen.
Sie haben vollkommen recht. Man braucht das nicht zu nennen. Shell BP hat Nigeria seit Ewigkeit kaputt gemacht in unsere Niger-Delta. ExxonMobil und viele andere westliche Ölkonzerne, auch die aus Europa kommt, sind da, sie suchen nach Öl und sie versäumen diese Gebiete. Und man tut gar nichts, um diese Sache zu beseitigen. Sie lassen es so. Wenn man Bilder aus Niger-Delta sieht, man kann nur weinen. Es ist, wie ich gesagt, eine ökologische Desasterzone. Was in Nigeria geschehen ist, 25.000 Mal schlimmer, als was in der Golf von Mexiko passiert ist. So, aber wir schweigen das tot. Niemand sagt was. Hey, es ist Afrika, man kann alles machen da. Sie sind korrupt doch, sie sind doch kein Menschen. Das soll nicht unser Anspruch sein. Wir müssen besser sein als das.
Tja, vor allem auch dort. Menschen. Dort, wo man eben nicht diese Gesetze hat und die Konzerne, die sich dann hier gerne mit weißer Weste präsentieren. Es haben sich einige gemeldet, Hörer. Ich freue mich, dass ich Pater Ludwig aus Bonn begrüßen kann. Er ist Pelotiner. Sie sind auf Sendung.
Ja, ja.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Also ich bin Pelotiner Pater Ludwig und ich habe jetzt eine große Frage. So viel ich weiß oder bin ich verkehrt, wir hatten bis jetzt einen christlichen Chef von der Regierung. Und warum hat sich der dann nicht so gewehrt? Und wir sind also Pelotiner seit 2007 und haben also große Erfolge in Nigeria bekommen. Wir haben jetzt schon 10 Priester, die kamen 2003 nach Südafrika und haben da studiert, wurden dann zurückgeholt wegen den großen Ausgaben für Südafrika und sind jetzt schon zum Priester geweiht. Wir haben also jedes Jahr ungefähr also 9 Postulanten können wir aufnehmen. Also da ist also die Berufungen sind sehr groß und es sind ganz tolle Menschen. Ich habe die selbst kennengelernt über 10 Jahre, wo ich da in Südafrika war. Und jetzt wollte ich gerne wissen, dieser christliche Minister, warum hat der dann nichts geändert, wenn das da, also wie geht es dann da? Ist es dann?
Sie sprechen von dem Jonathan oder von dem, ja.
Genau. Der jetzt davor war, das war ein christlicher
Präsident. Haben Sie recht. Vielen, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist sehr einfach. Die nigerianischen Politiker vergessen ihre Religion, wenn die in Amt kommt. Ihre Religion hat gar keinen Einfluss auf was sie in Amt machen. Es war die gleiche Sache mit Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan konnte ein guter Mensch sein, aber er war ein sehr schwacher Präsident. Muss man klar sagen. Unter ihm ist viele, viele Sachen kaputt bei uns gegangen. Die Leute, die Nigeria zum Tod klauen, sind Christen, sind Muslime, sie sind Animisten. Alle sind Nigerianer. Jeden Sonntag gehen wir alle ins Kirche. Wir haben Berufung in Masse bei uns in Nigeria. Wir bedanken den lieben Gott dafür. Wir haben Menschen, die Kirche besuchen jeden Sonntag. Unsere Kirche sind voll. Wir bedanken den lieben Gott dafür. Aber Korruption herrscht immer noch auf unserer Straße. Warum ist das der Fall? So, sie vergessen ihre Religion, die anders lehrt, als was sie in Amt tun. Es ist leider so, die Leute, die in Nigeria zum Tod klauen, gehören alle zum Religion. Christentum, Islam und Animisten. So, sie sind da und sie schauen zu, sie kümmern sich nur um ihre eigene Tasche und ihre eigene Sachen. Der Wohl der Nigerianer spielt keine Rolle in ihrer Denkenweise. Das ist leider so. Aber was können wir machen? Nur die Nigerianer können Nigeria befreien. Nur wenn die Massen sagt, so wollen wir das nicht mehr haben, kann Nigeria ein Licht am Ende des Tunnels sehen.
Ja, vielen Dank, Pater Ludwig, für die Frage und auch vielen Dank für den Hinweis, dass Sie gesagt haben, dass es da sehr viele Berufungen in Afrika gibt. Sie sprechen zwar jetzt, glaube ich, von Südafrika, aber dennoch, dass dieses Land eigentlich sehr reich an Berufungen ist und auch an Hoffnung, die Menschen, trotz der schwierigen Verhältnisse, die sie da immer zu bewältigen haben. Ja, leicht ist es nicht. Ich hoffe, das hat Ihnen ein wenig geholfen.
Ja, weil wir sind in Anambra State in Nigeria.
Anambra State, Südost Nigeria.
Und da hatten wir praktisch einen Pfarrer, der hat in Rom studiert, Ozio Kuli, und ist, glaube ich, jetzt in Österreich. Und da hat die Pelotiner da begonnen. Wir waren gar nicht da. Und dann haben wir durch ein technisches Studium, die hatten da 60 Pelotigruppe mit 60 Studenten und die wollten Pelotiner werden. Und dann haben wir extra in Südafrika neu gebaut, um die nach Südafrika zu holen. um die zu Palutino zu machen, Südafrika und zurückzugehen nach Nigeria. Also das ist eine ganz großartige Sache und die Kirchen sind da voll, also so wie die uns erzählt haben, die Studenten.
Ja, schön, dass Sie uns hier auch so Lichtblicke berichten. Vielen Dank und alles Gute weiter für diese Arbeit, die Sie dort auch mit unterstützen und leisten. Gut. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, gehen wir nach Leipzig. Dort wartet Frau Moosberg. Ich grüße Sie.
Ja, einen recht schönen guten Tag. Mein Name ist Silvia Elisabeth Maria Moosberg. Ich komme aus Bayern. Und zwar ganz wichtig für den Herrn Pfarrer, ganz wichtig. Die Mutter Gottes hat in Fatima die 20 Rosenkranz-Geheimnisse mitgeteilt. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Und die Rufnummer der Mutter Gottes aus Medjugorje ist 021 339355. Wenn, und dann hier, die Frau aller Völker anerkannte prophetische Erscheinungen am 31. Mai 2002, erklärte der Bischof von Amsterdam, Bund, ein offizielles Schreiben, dass die Erscheinungen von Amsterdam prophetisch sind. Ich hebe da mal die Faxnummer durch. 077-45-9298.
Ja, lassen Sie mich da einfach mal entschuldigen. Die Nummern, die gehen wir jetzt hier über den Sender eigentlich nicht durch. Aber Dankeschön, dass Sie auch appellieren daran, woher auch noch natürlich Hilfe kommen kann. Jetzt ist der Dr. Obonwesi allerdings kein Priester, er ist katholisch, aber er arbeitet für die internationale Gesellschaft für Menschenrechte.
Und dann natürlich ist ganz wichtig, was die Mutter Teresa gesagt hat. Glauben beginnt mit Beten. Man sollte sich mehr, die Jugendlichen, die 30% Jugendlichen, sollten sich mehr an die Mutter Gottes, und ganz einfach an die Mutter Gottes wenden.
Da können wir uns, glaube ich, von den Afrikanern ein Scheibchen abschneiden. Da sind sie wahrscheinlich uns um einiges voraus. Vielen Dank. Ihnen alles Gute nach Bayern. Auf Wiederhören. Ja, und eine weitere Hörerin haben wir bei München. Frau Turber darf ich begrüßen.
Grüß Gott, ich bin Anne Turber aus Feldkirchen und mich bedrückt es wahnsinnig, was passiert in Südnigeria oder was passiert in Nordkorea und so weiter. Und ich bete eigentlich sehr oft dafür, teilweise im Rosenkranz oder dazwischen auch oder in schlaflosen Nächten. Und ich stelle Jesus vor und sage, Jesus, du bist der Einzige, der helfen kann. Menschen können fast nicht helfen in dieser furchtbaren Lage. Bitte, bitte hilf. Dann bete ich nach der heiligen Wandlung und wo auch immer, weil das also wirklich mich außerordentlich bedrückt, wie Christen oder andere Minderheiten behandelt werden. Das war mein Beitrag.
Ja, vielen Dank, Frau Turber, dass Sie mit Ihrem Gebet das unterstützen, was hier manchmal, wo wir uns hier so ohnmächtig fühlen und wie mag es den Nigerianern dort gehen, die ja auch da täglich ums Überleben kämpfen. Dennoch, sagt Dr. Obonwesi, die Kirchen sind voll.
Jeden Tag fast. Die Kirche ist das Zentrum von das Leben der vielen Menschen bei uns. Die Kirche spielt auch eine großartige Rolle und der Entwicklung unseres Landes. Man muss das auch klar sagen, was Missio und was Miserio in Nigeria geleistet hat, konnte alle deutschen oder europäischen Entwicklungspolitik nicht das Licht halten. So, man muss das auch klar sagen. Wenn der Pater sagt, dass sie ein Palutinerhaus in Nigeria gebaut haben, diese Leute leisten viel. Wir sehen das. Die Kirche leistet. Auch, wir haben auch ein Programm für junge Mädchen, wo wir junge Mädchen zur Schule schicken. Das ist von einer Priestergruppe als unsere Leute vor Ort betreiben. Diese Leute leisten viel und die Menschen vertrauen der Kirche mehr als der Regierung. Das kann man auch bei uns klar sehen. So, wir brauchen dieses Gebet von den Menschen auch, das hilft auch. Aber wir brauchen die zwei Flügel. Dass wir richtig fliegen können. Beten und Arbeit. Die Nigerianer, wir müssen für unser Land arbeiten. Wir müssen unser Land aus dieser Schlammlawine retten. Wenn wir das nicht tun, wenn wir beten bis zum geht nicht mehr, wird Gott uns nicht helfen. Gott kann nicht für uns tun, was er uns die Möglichkeiten gegeben, für uns selber zu schaffen. Wir müssen arbeiten. Wir müssen daran glauben und wir müssen auch beten, natürlich.
Ja, auf Wiederhören, Frau Turber. Vielen Dank für den Beitrag und bleiben wir einfach mal bei den Christen. Sie sagen, etwa die Hälfte der 200 Millionen, ja schätzungsweise Nigerianer, also der Gesamtbevölkerung, sind Christen. Nun, was wird die neue im März diesen Jahres gewählte Regierung unter Muhammad Buhari, er steht für die Ausbreitung des Islam, und seinem Vizepräsidenten, dem christlichen Pastor Yemi Osibayo, bewirken können? Mit so vielen korrupten Regierungsbeamten, jetzt liegt ja die Wahl schon etwas zurück, das heißt, sie wurde um 6 Wochen verschoben, aber dennoch, wird er die Spannungen zwischen Muslimen und Christen entschärfen können oder wird er auch die versprochene Religionsfreiheit für Nichtmuslime überhaupt gewährleisten können? Wie sehen Sie dieser Regierung entgegen? Was tut sich da in den letzten Monaten?
Vielen, vielen Dank. Die Nigerianer haben viele Hoffnungen auf diese Regierung gebaut. Wir warten mal ab, wie seine Regierung sich entfalten wird. Wir können gar nichts hier sagen. Der Mann scheint ein Moderat zu sein, obwohl viele, viele von seinen Aussagen in der Vergangenheit sehr fundamentalistisch und extrem angehört haben. Jetzt warten wir mal ab. Er versucht jetzt, sein Kabinett aufzubauen. Er versucht jetzt, gegen Korruption vorzugehen. Wir werden sehen, inwieweit er sein Programm entfalten kann. Wir wissen im Moment nicht, was seine Ideen sind. Die Nigerianer haben es satt mit Korruption. In Nordnigeria herrscht immer noch Scharia als das Rechtssystem. In 1999 haben diese 12 Norden Bundesländer Scharia eingeführt. Da hat man noch gar nichts von dem Präsidenten gehört. So, wir warten mal ab, inwieweit die Menschenrechte von den Christen und anderen Minderheiten respektiert werden in Nordnigeria am meisten, weil in anderen Teilen Nigerias herrscht Menschenrechte vor allem. Die Muslime existieren friedlich mit den Christen und nichts, wir hatten kein Problem da. Aber in Nordnigeria, das ist unser Schwerpunkt. Das ist, wo das Problem liegt. Das ist, wo Boko Haram das Land verwüstet. Wir werden sehen, inwieweit dieser Präsident gegen Menschenrechteverletzung vorgehen möchte, gegen religiöse Verfolgung gehen möchte. Wir werden das noch mal sehen. Er hat 4 Jahre Zeit. Wir warten mal ab. Aber wir wünschen ihm alle Beste. Wir werden auch für ihn beten und ihm unterstützen, inwieweit wir können. Er ist unser Präsident. Egal, ob er ein Muslim oder Christen ist, er muss für das Wohl der Nigerianer arbeiten. Und in dieser Richtung werden wir ihm unsere Unterstützung geben.
Herr Dr. Obonwese, jetzt hat sich Ihr Kollege gemeldet, Herr Walter Flick von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, der hier gemeinsam mit Ihnen auch schon auf Sendung war und sich auch immer für Menschenrechte einsetzt. Ich begrüße Sie, Herr Flick, auch heute mal auf der Hörerseite.
Ja, guten Tag. Ja, Emanuel, ich sage Emanuel, weil wir waren vor 10 Jahren auch zusammen in Nigeria, in Enugu. Hat mich damals sehr beeindruckt, auch die Atmosphäre, auch die Rolle der katholischen Kirche, die lebendige Atmosphäre des Gebetes und dieser Bischof, der da hunderte junge Frauen auch gefirmt hat. Kannst du noch mal etwas sagen zur Rolle der katholischen Kirche, zur Menschenrechtsarbeit? Wir haben ja damals auch Projekte gesehen. Ist auch interreligiöser Dialog möglich? Und eine Sache, weil auch Gebet vorkam, es gibt ja diese Rosenkranzvision des Bischofs von Maiduguri, dass er im Gebet ein Schwert zieht. Maiduguri, diese bedrohte Hauptstadt von Kano, im Gebet ein Schwert zieht, Jesus mit einem Schwert, und dieses Schwert verwandelt sich an Rosenkranz. Ich habe den Eindruck, dass Maiduguri, dass die Hauptstadt von Kano ist, nach dieser Vision und durch das Gebet des Rosenkranzes etwas beschützt wird. Also einmal noch zur Rolle der katholischen Kirche, zu ihrer Menschenrechtsarbeit und vielleicht auch Frage, gibt es interreligiösen Dialog? Ist das möglich?
Danke, dass Sie die Fragen stellen. Auf die Projekte wollten wir nämlich auch noch zu sprechen kommen. Bitte, Herr Dr. Obonwese.
Danke, ich fange von hinten an. Interreligiöser Dialog ist sehr, sehr möglich. Die katholische Kirche hat das mehrmals versucht. Zwei Nigerianer haben einen Hessen-Preis hier bekommen in Hessen, weil sie einen islamischen Imam und einen christlichen Pastor haben diesen Preis bekommen, weil sie, die beiden, haben sich entschieden, gegen Extremismus und Boko Haram zu kämpfen. Sie haben auf den beiden Seiten ihre Schwert beerdigt und haben gesagt, wir müssen zum Einander kommen, um sehen, inwieweit wir Frieden stiften können. Und sie haben das sehr gut gemacht. Sie machen das immer noch weiter. Die katholische Kirche in Nigeria ist eine riesige und vertrauensvolle Organisation. Sie leisten viel bei unseren Leuten, bei unseren Folgen, und sie sind sehr, sehr tief in unser Leben verankert. Die katholische Kirche leistet viele Projekte bei uns. Wie ich gesagt habe, Missio und Miserio haben viele, viele Projekte bei uns unterstützt, die immer noch funktionieren. Und sie sind sehr gut gemacht, dass man kann nur von der deutschen Qualität sprechen. So, die deutsche und die europäische Regierungen sollen von Missio und Miserio etwas lernen, wie man Entwicklungsarbeit in Entwicklungsländer treiben können. Das ist auch etwas, die katholische Kirche der Welt anbieten kann. Das, weil sie machen das super gut bei uns und die Menschen sind glücklich. Und man kann sehen, dass man die Bibel mit Taten die Leute zum Gott bringen kann. Und das ist, was Missio und Miserio bei uns leisten. In Enugu haben wir viele Projekte von Missio unterstützt gekriegt und das laufen auch immer gut. Es gibt diese kleine Kredit, das Obiorike bei uns in Enugu leitet, die von Missio und Miserio unterstützt wird. Und wir haben auch viele andere Projekte, die versuchen, den Menschen eine Lebensperspektive zu geben. Das ist alles richtig. Bei uns, ein Afrikaner zu sein, ist religiös zu sein. Wir können gar nichts ohne Gott machen. Wir glauben an Gott, man kann das auch in unseren Namen sehen. Man kann das auch in unseren Sprachen sehen. Wir sind froh, über Gott zu reden. Wir sind froh, in die Kirche zu gehen, zu tanzen. Wir tanzen unsere Freude aus. Man kann das auch sehen in unserer Kirche. Wir sind voll, jeden Sonntag. Okay, voll heißt, wir sind bis 3000 Menschen in einer Messe. Und diese Messe haben wir mal 6 in einem Sonntag in einer Pfarrerei. So, das ist das Leben der Afrikaner. Wir lieben es, Gott zu loben. Wir lieben es, mit Gott auf unsere Wege zu laufen. Wir glauben an Gott. Und die katholische Kirche hilft uns sehr riesig in diese Richtung. So, deshalb viele, man vertraut die katholische Kirche mehr bei uns als die Regierung. Mhm. Es ist eine merkwürdige Sache, aber das ist die Wahrheit. Weil die katholische Kirche hat den Beweis gebracht, dass man kann mich hier vertrauen. Und wir vertrauen die auch.
Ja, vielen Dank an Herrn Flick und auf Wiederhören.
Ja, vielen
und
hier, Dank auch.
Ja, nochmal, ich möchte noch nachhaken bei den Projekten. Sie haben ja auch angesprochen, die Diözese Maiduguri, und davon hatten wir es auch. Die war ganz besonders betroffen von 2006 bis 2015 und da tobte die Boko Haram und auch das Morden und die Zerstörung. Mittlerweile gibt es eben diese Projekte, vielleicht da nochmal nachgefragt. Ich glaube, Missio hat da 180.000 Euro Soforthilfe bereitgestellt, aber es geht ja nicht nur ums Geld, es geht einfach darum, heimkehrwillige Vertriebene wieder zurückzuholen. Mhm. Also Schulen aufzubauen, Häuser aufzubauen, Essen anzubieten, vor allem auch die Helfer, also die Nigerianer, bekommen dort dann auch für 6 Monate, glaube ich, ein Gehalt. Also man versucht, Hilfe für Selbsthilfe auch dort bereitzustellen. Und Sie haben auch gesagt, Sie unterstützen von der IGFM auch ein Projekt für Mädchen, Herr Dr. Ubun Wese.
Genau. Etwas noch zu Maiduguri. Maiduguri ist immer noch eine bedrohte Stadt. Die Boko Haram attackiert Maiduguri dauernd. So, viele Leute, die zurückgekehrt damals sind, sind immer noch auf der Flucht hier. Muss man klar sagen. Maiduguri ist immer noch bedroht. Maiduguri ist die Hauptstadt von Borno State. Borno Bundesland, Yobe und Adamawa, diese 3 Bundesländer heißt Nordosten. Das ist der Hochburg von Boko Haram. Und dieses Gebiet ist immer noch bedroht. Boko Haram lässt nicht zu. Sie attackieren diese Städte andauernd. So, man muss das auch klar betonen. So, sie brauchen immer noch Hilfe, sie brauchen immer noch Unterstützung, weil viele Menschen von diesen Gebieten befinden sich jetzt im Moment in Flüchtlingslager. Viele sind nach Süden zu ihrer Familie und Verwandten gegangen. Aber das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist. Das heißt, dass das Leben schwieriger geworden ist für viele von diesen Menschen. Wie ich gesagt habe, 1,5 Millionen Nigerianer sind unterwegs als Flüchtlinge in eigenes Land. Es ist eine traurige Situation. Wir bitten immer noch für Unterstützung für diese Menschen. Sie brauchen das, sie brauchen unser Gebiet, sie brauchen unsere Hilfe, inwieweit wir das machen können. Es ist egal, was man zu jemandem gibt, der leidet, bewegt viel, egal wie klein das ist. Ja. In unserem Projekt, wir versuchen, Mädchen in Nigeria zur Schule zu schicken. Wie ich gesagt habe, ein Mann hat 6 Milliarden Dollar geklaut, alleine. Diese Gelder konnte Mädchen in
Nigeria. Sie sprechen von einem Minister.
Ein Minister, ja, genau. So, diese Geld ist genug, um den Mädchen einen Schulplatz zu versichern. Aber viele von unserer Bildung bei uns ist sehr teuer. Das muss man auch darstellen. Was machen wir? Wir haben gesehen, dass durch die Tradition und viele andere Sachen, dass Mädchen immer noch bei uns in Nigeria benachteiligt sind. So, wir haben versucht, mit diesem Projekt Mädchen zur Schule zu schicken. Hier versuchen wir, Paten, Eltern zu finden in Deutschland, die bereit sind, 100 Euro pro Jahr für diese Mädchen zu stellen, dass diese Mädchen zur Schule besuchen können. Viele Leute haben unseren Aufruf verfolgt. Wir brauchen immer noch mehr Menschen. Ich habe 5000 Mädchen bei mir hier, die nach Hilfe suchen, dass sie ihre Schulabschluss bekommen können. Das ist eine Wege, Nigeria zu helfen. Nicht Geld an die Regierung zu überweisen, das bringt überhaupt nichts. Aber Direkthilfe an die Menschen, Hilfe, wie Sie gesagt haben, zu Selbsthilfe, ist der einzige Weg, Nigeria aus dieser Situation zu holen.
Also Spenden an entweder kirchliche Organisationen oder in dem Fall auch an die IGFM, die dort eben dieses Projekt unterstützt und nach Paten sucht. Also man kann sich hier als Paten für ein nigerianisches Mädchen melden und Geld überweisen, damit dieses Mädchen eine Zukunft hat, eine Perspektive hat, eine Ausbildung überhaupt bekommt. Ja, Herr Banse hat sich gemeldet aus Köln. Ich darf Sie hier begrüßen in unserer Sendung.
Ja, guten Tag. Ich wollte erstens mal bitten, der Herr Pater hat ja jetzt so schön gesagt, Geld an die Regierung nützt nichts. Dann möge er doch bitte Merkel, unserer lieben Bundeskanzlerin, das mal sagen, dass sie mit der Entwicklungshilfe da in dieser Hinsicht aufhören soll. Und zweitens finde ich die ganzen interreligiösen Dialog angesichts dieser ganzen Mordtaten von Boko Haram, aber auch anderer, finde ich, das ist eine Lebenslüge der katholischen Kirche. Man sollte den interreligiösen Dialog absetzen und auch gar nicht mehr jetzt hier in Deutschland zu muslimischen Einrichtungen und so weiter gehen, sondern nur noch einen bloßen formalen Kontakt, mehr nicht. Das wäre doch nötig angesichts dieser Sache. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, wir Christen müssen trotz allem jetzt einen Dialog machen, wir müssen verzeihen und so weiter, wir müssen beten. Beten allein hilft nicht mehr. Man muss doch ganz realistisch sein und sagen, so, wir beenden jetzt diesen Dialog, dann würden die Moslems mal endlich mal aufwachen. Aber auch die Moslems hier in Deutschland, wo sind denn die Anregungen der muslimischen Gemeinden hier jetzt an ihre Glaubensbrüder dort? Also ich höre das nur vereinzelt. Das wäre nötig.
Ja, vielen Dank, Herr Banse. Wir geben die Frage weiter. Was meinen Sie dazu, Herr Dr. Ubun Wese?
Vielen Dank. Er hat viele Punkte besprochen. Die wichtige Sache, man muss das klar betonen. Nicht alle Muslime unterstützen Boko Haram bei uns. Boko Haram, die meisten von ihren Opfern sind auch Muslime, ihre Glaubensmitbrüder. Man muss das, das ist die Wahrheit. So, nicht alle Muslime bei uns unterstützen Boko Haram. Boko Haram verwüstet gegen auch Muslime, die auf ihre Wege stehen. Die glauben, dass sie die Christen unterstützen. Die glauben, dass sie sich bemühen, an diesem interreligiösen Dialog teilzunehmen. Boko Haram setzt sich auf ihre Ziel und sie machen jede kaputt, die auf ihrem Weg quer steht. Auch Muslime oder ihre Glaubensmitbrüder. So, das ist die Wahrheit bei uns. Und das ist auch schlimm. Dialog finde ich sehr wichtig. Man muss auch reden, auch mit unseren Feinden. Wie können wir unsere unterschiedlichen Meinungen auf den Tisch bringen, wenn wir nicht bereit sind, miteinander zu reden? Vergebung ist eine der größten Lehren der Christenheit, der Christentum. Das müssen wir auch fortsetzen. Ohne das geht gar nichts. Ich habe meine Schwester verloren zu Boko Haram. Aber ich habe diese Menschen verziehen. Was bringt mir das, wenn ich diese Wut in mir immer trägt? Das bringt mir gar nichts. Das macht mich auch kaputt. Ich muss loslassen. Ich muss alles an Gott. Er weiß warum. Ich weiß nicht viel. So, Vergebung ist sehr wichtig. Wenn man sagt, wir müssen nicht mehr vergeben, ich sehe das nicht so ein. Es ist auch nicht nur eine religiöse Frage. Es ist auch psychologisch gesund, jemand anders, deinen Feind zu verzeihen. Wir müssen immer uns bemühen, diesen Dialog fortzusetzen. Es ist sehr wichtig. Wir müssen reden. Irgendwann mal werden wir vernünftige Leute finden, die bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, um Frieden zu stiften. Frieden ist sehr wichtig. Wir können das nicht erreichen, ohne die Bereitschaft, miteinander zu reden. Reden ist gut. Reden, wir können nicht genug davon kriegen. Wir können nicht genug klarstellen. Wir müssen auf diesen interreligiösen Dialog setzen. Es bringt was. Wenn nicht jetzt, irgendwann mal in der Zukunft, werden wir das Ergebnis von unserer Bemühungen sehen. Besonders bei uns in Nigeria, glaube ich.
Ja, wie Sie sagen, es erfordert wahrscheinlich auch viel Demut. Was wissen wir schon? Sie haben ja in verschiedenen europäischen Metropolen studiert, promoviert und sagen trotzdem, was weiß ich schon eigentlich letztendlich? Aber diese Demut zu haben, vielleicht auch dem anderen entgegenzutreten, in einen Kontakt zu kommen, überhaupt um zu verstehen, als das erste Mittel überhaupt einen Weg des Friedens zu gehen und nicht den Hass weiter zu schüren. Sie sagen auch, ich liebe es, zuerst ein Mensch zu sein. Herr Dr. Obonwesi, wie können die vielen jungen Nigerianer wieder mehr Menschenwürde überhaupt erlangen? Sie sprechen von einer Arbeitslosigkeit von über 35%, jenseits des Überlebenskampfes. Wie der Zukunftsgeneration eine Perspektive, eine Ausbildung ermöglichen, dass sie eben nicht in die Fänge von Terroristen wie Boko Haram geraten und sich in den Aufbau des Landes viel mehr einbringen können, um so auch immer glücklich zu werden?
Ich glaube, dass hier muss ich ein Beispiel von Deutschland nehmen. Deutschland hat das sehr, sehr super gemacht. Nicht perfekt, kann man sagen, aber deshalb, ich bin immer sauer, wenn die Deutschen anfangen zu klagen oder jammern auf diesem hohen Niveau. Man soll ein bisschen zu uns nach Nigeria kommen, um zu sehen, dass was man hier in Deutschland hat, ist ein Paradies im Vergleich mit anderen Erdteilen. Deutschland hat dieses Dualbildungssystem, die den Menschen Zukunftsperspektive anbietet. Wer nicht zu der Uni gehen kann, kann etwas lernen, kann eine Ausbildung machen. Und das bringt was. Und jeder sucht, wo sein Talent zum Nutzen kommen kann. Bei uns in Nigeria, das ist, was uns fehlt. Viele Leute gehen an die Uni, sie kommen raus ohne gar nichts. Sie können gar nichts machen. Sie haben nur Papiere, Zeugnis. Und Leute, die etwas für sich machen können mit ihren Händen, diese Ausbildung, wir haben es nicht. Es ist die Aufgabe unserer Regierung, so ein System, auch wenn das heißt, dass wir etwas von Deutschland lernen müssen. Ja, wir können das tun. Wir müssen das auch tun, weil es funktioniert hier und es funktioniert prima. Wir können so ein System für uns in Nigeria beanspruchen. Wir haben viele, viele junge Menschen. Unsere Bevölkerungsrate, 70% von unserer Bevölkerung sind junge Menschen unter 30 Jahre alt. Und diese Menschen brauchen Arbeit, sie brauchen Beschäftigung, sie brauchen Lebensunterhalt. Wenn eine Regierung diese Menschen so eine Lebensunterhalt anbieten kann, wird diese Regierung Probleme haben. Weil junge Menschen sind rastlos, sie suchen immer eine Auswege, sie wollen immer etwas für ihre turbulente Energie. So, mit dieser turbulenten Energie, das bei uns in Nigeria im Moment noch kocht, wenn die Regierung gar nichts macht, irgendwann mal werden viele, viele Menschen, die Richtung Europa sich auf den Weg machen, um ein besseres Leben zu suchen. Sie sind junge Nigerianer, junge Afrikaner, die noch unter 30 Jahre alt sind. Sie wollen ein besseres Leben haben. Aber viele afrikanische Regierungen können diese Menschen das nicht anbieten. Ich bitte auch europäische und westliche Regierungen, wie man Afrika helfen könne, ist dieses Problem in Afrika zu lösen. Die Flüchtlingspolitik können wir nicht sehr gut hier betreiben. Wir geben 100 Menschen ein Asyl hier. 1000 sind schon bereit auf dem Weg, nach Europa mehr zu kommen. Aber wenn wir diesen Menschen eine Zukunftsperspektive in ihre eigenen Länder anbieten, können wir diese Flüchtlingsströme eindämmen. Und das ist der einzige Weg. Wir müssen diese Regierungen unterstützen, um ihre Bevölkerung eine Zukunftsperspektive anzubieten. Das für mich ist die beste Flüchtlingspolitik, dass wir hier in Europa oder in der westlichen Gesellschaft treiben können. Wenn wir nicht tun, alle Polizisten in Europa können nicht 2 Millionen Afrikaner, die sich auf den Weg gemacht haben, nicht stoppen. Sie werden hier irgendwann kommen. So, die beste Flüchtlingspolitik, meiner Meinung nach, ist diese mit afrikanischen Regierungen zu betreiben in ihre eigenen Länder. Ausbildungsplätze zu schaffen, wo diese Menschen etwas lernen können, wie man zum Beispiel Mechatronik machen kann. Nigerianer, die reich sind, kaufen dicke Autos, aber wir haben nicht Leute, die qualifiziert genug sind, diese Autos bei uns zu reparieren. So, man sieht viele, viele tote Autos auf unserer Straße, weil niemand da ist. Aber wenn wir jungen Menschen die Möglichkeit anbietet, Mechatronik zu lernen und so weiter, viele andere Sachen, sie können diese Sachen reparieren und ihren Lebensunterhalt davon kriegen. Und sie werden nicht nach Europa schauen, weil wenn es mir gut geht in meinem eigenen Haus, brauche ich nichts, etwas anders in dem Haus von einem anderen Mann zu suchen. Das ist, was es ist, eine Flüchtlinge zu sein. Die Menschen haben es nicht gut. Sie suchen einen Platz, wo es besser wird. Und sie haben immer Hoffnung. Obwohl manchmal diese Hoffnung kann tödlich auch sein. Viele sterben in dem Mittelmeer. So, das ist, was ich glaube, das ist der einzige Weg. Die afrikanische Regierung müssen ihre Hausaufgabe machen und die westliche Gesellschaft, die westlichen Länder müssen uns auch unterstützen. Wir brauchen diese Hilfe, weil Europa ist uns hier voraus.
Das heißt, wir können sehr viel voneinander lernen. Und ich möchte Sie noch einmal zitieren. Sie sagen, jeder Afrikaner, egal wo auf der Welt, trägt seine Heimat im Herzen mit sich. Ich glaube, das haben wir heute bei Ihnen gemerkt. Von uns können wir das so pauschal nicht unbedingt sagen. Manchmal hat man vielleicht den Eindruck, hierzulande schafft man sich selber ab. Ist man schon ein bisschen dekadent? Ist man schon zu satt? Weiß eigentlich nicht mehr, die eigenen Schätze zu würdigen, die man hier vielleicht aufgebaut hat, über, wie Sie sagen, zum Beispiel ein gut funktionierendes duales Bildungssystem. Ja, wo andere vielleicht hinschauen und denken, Mensch, wenn wir das hätten, dann ging es uns viel besser und wir können das nicht, wir wissen es eigentlich nicht mehr zu schätzen. Das heißt, was können wir Deutschen von Nigerianern, von Afrika lernen?
Wir können voneinander immer etwas lernen. Wir sind alle Menschen. Wir suchen nach unserem Glück. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen unsere Familie ernähren können. Wir wollen einfach glücklich sein. Wie ich gesagt habe, ich liebe es, ein Mensch zu sein. Ein Mensch zu sein ist das Schönste, das ich je sein kann. Die Afrikaner sind lebendiger, weil vielleicht das liegt an der Sonne, ich weiß nicht. Wir können auch von den Deutschen lernen. Die Deutschen haben diese Welt viel, viel geschenkt. Es gab mal Zeit, wenn jeder, der etwas richtig zu sagen hat, stammt aus dem deutschsprachigen Raum. Die Deutschen haben uns Philosophen geschenkt, wie Immanuel Kant, Heidegger und der Rest. Sie haben uns in Musik Leute wie Handel, Mozart und so weiter geschenkt. Sie haben uns das Auto geschenkt, Mercedes und Gottlieb Daimler. So, Maschinenbau ist ein deutscher, Spezialität. Sie haben diese Welt viel bereichert. Viele, viele Dichter, Goethe und so weiter, Schiller. Wir müssen dankbar auch an die Deutschen unsere Dankbarkeit aussagen. Sie haben uns viel diese Welt bereichert mit ihre Talent, Qualitäten und Tugend auch. Bei uns in Nigeria, wenn man etwas kaufen möchte, man sagt, wenn du Qualität kaufen möchtest, kauf Deutsch. Aber wenn du etwas, das morgen kaputt gehen kann, kauf irgendwo anders. Ich würde das Land nicht nennen. Aber so ist das. So, die Afrikaner können von den Deutschen Tugend, Pünktlichkeit und das erste Wort, das ich in Deutschland gelernt habe, ist Arbeit. Arbeit. Jeder muss arbeiten. Die Afrikaner, wir brauchen diese auch Tugend von den Deutschen zu lernen. Die Deutschen können von uns lernen, wie man feiern kann, auch tanzen, lachen, weil wir lachen immer. Es gehört zu unserer Lebenseinstellung.
Das ist toll.
Wir können einander bereichern, glaube ich.
Genau, und ich hoffe, diese Sendung hat den ersten Beitrag dazu geleistet. Zum Abschluss hat sich jetzt noch eine Frau gemeldet. Sie kommt aus dem Nebenland von Nigeria. Deshalb ganz kurz möchte ich Sie hier noch zu Wort kommen lassen. Ich begrüße Sie.
Ja, grüß Gott, hier Frau Uwese. Ich lebe in Stuttgart. Ich möchte Dr. Oguwese erstmal bedanken für seinen tollen Vortrag und vor allem unterstreichen, dass er nicht nur im Namen von Nigeria gesprochen hat, sondern für den ganzen Kontinent, von den schwarzen Kontinent. Ich komme selber aus Benin und Togo und also in jedem seiner Wörter konnte ich einfach mich auch hineinfinden. Und er unterstreicht wirklich diesen Willen der Afrikaner, in ihrem eigenen Land einfach auch was zu bewegen. Ihre Friedfertigkeit, ihre Intelligenz, ihr Glauben Also, und auch, dass sie viel zu geben haben und auch viel bekommen haben hier in Deutschland und einfach auch viel zu geben haben hier. Und also, es war mir ein Anliegen, einfach noch zum Schluss einfach das zum Wort zu bringen, weil wirklich, also, er sprach nicht nur von dem Thema Nigeria, sondern das ist also so weit verbreitet in ganzen Westafrika.
Toll. Vielen Dank, dass Sie hier noch sich gemeldet haben und Ihnen, Dr. Uwonwesi, praktisch auch noch ein Stück Heimat, ein Stück afrikanische Heimat entdeckt haben und dass Sie auch noch kundtun, wie wertvoll das ist. Ich danke Ihnen.
Wir sind Nachbarland von Nigeria und kriegen alles
vielen
mit.
Vielen Dank, meine Schwester. Ja,
ja genau. Ja. Vielen Dank, Herr Uwonwesi, Dr. Uwonwesi. Vielen Dank. Ja. Vielen
Auf Wiederhören.
Ja. Auf Wiederhören. Ja,
dann darf ich zum Abschluss einfach sagen, haben wir ein ersten Schritt gemacht. Ich hoffe, dass zumindest mit dieser Sendung sich einfach auch diesem Thema mehr anzunehmen, mehr zu gucken, was ist los in Afrika, warum ist es so, woher kommt die Gewalt, was können wir tun für verfolgte Christen, wie können wir sie unterstützen, aber wie können wir auch mehr erfahren über diesen Kontinent, über diesen wundervollen Kontinent, der nun riesig groß ist, aber erst einmal über dieses Land, dass uns das vielleicht auch mehr ein Herzensanliegen wird und dass wir aus der eigenen Unzufriedenheit dadurch auch viel mehr herauskommen und wieder mehr einen früheren Blick auch auf unser eigenes werfen können und das bewahren, was wir hier haben. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie hier zu Gast waren, Herr Dr. Uwonwesi, und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte alles Gute und weiterhin so viel Engagement. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ja, wer das vielleicht noch einmal nachhören möchte, vielleicht haben Sie nicht alles mitbekommen, dann können Sie um 23 Uhr in der Nachtwiederholung noch einmal einschalten oder Sie gehen auf unser umfangreiches Podcast-Angebot. Dort sind alle Sendungen hinterlegt. Sie können sich die noch einmal herunterladen und noch einmal auch zum Experten werden für die Verhältnisse in Nigeria und sich diese Sendung anhören und vielleicht auch da wieder ein Stück Ihres Engagements hinein tun. Sie können natürlich auch einen Mitschnitt bestellen unter der Nummer 08328 921 120 und eine CD dieser Sendung weiter verschenken. Ich an dieser Stelle danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich hier rege beteiligt haben und ich wünsche Ihnen, uns allen, dass wir das Thema weiter mitnehmen in den Tag, dass wir uns davon begleiten lassen, dass wir uns weiter informieren. Und ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen und einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.